Save the date. Deal Sourcing 2025 am 16. September in Oberursel vor den Toren Frankfurts. Das wichtigste Netzwerkevent der Corporate Finance Community. Seid dabei und trefft rund 1000 spannende Köpfe aus M&A, Finanzierung und Restrukturierung. Mehr Infos und Anmeldung unter www.dealsourcing.de.
What's up, Corporate Finance? Der Podcast für die deutsche Corporate Finance Community mit spannenden Gästen aus der Banking-, Berater- und Finanzinvestor-Szene. Heute begrüßt euch Isabella Alessa Bauer.
Factoring nutze ich als Unternehmer im Idealfall, um mir Liquidität zu beschaffen. Eine Warenkreditversicherung wiederum schließe ich ab, um mich gegen Forderungsausfälle zu versichern bzw. abzusichern. Das sind zwei unterschiedliche Bedarfe und zwei unterschiedliche Produkte. Zumindest ist es das Verständnis, das bei vielen Unternehmern und teils auch Investoren vorherrscht. Dabei gibt es, so sagen es meine beiden heutigen Gäste, schon durchaus gute Gründe, die beiden Lösungen zu kombinieren. Und welche das sind, das wollen wir uns anhören. Damit sage ich Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von What's Up Corporate Finance. Ich bin Isabella Alessa Bauer und unser Thema heute ist Factoring und Kreditversicherung, Wettbewerb oder Ergänzung. Diesen Fragen möchte ich auf den Grund gehen und dazu habe ich mir Expertise geholt. Ich darf diese Frage mit meinem Co-Gastgeber Bernd Renz von der Targobank diskutieren. Lieber Bernd, schön, dass du da bist heute.
Hallo Isabella Alessa, herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich auf den Austausch heute mit euch.
Ja, und wir wollen natürlich auch den Blick des Versicherers nicht vernachlässigen. Daher freue ich mich, meinen zweiten Gast, Jens Roth von Allianz Trade, willkommen zu heißen. Jens, vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst.
Auch von mir vielen Dank, dass ich dabei sein darf. Hallo.
Lass uns direkt ins Thema einsteigen. Vorab vielleicht, wer noch Fragen zur Funktionsweise von Factoring hat, der kann in unsere vorangegangenen Episoden zum Thema reinhören. Unter anderem du, Bernd, hast da schon sehr viel wertvolles Wissen geteilt. Und auch die Warenkreditversicherung als solche haben wir schon besprochen. Deswegen, liebe Hörer, schaut euch bei Bedarf einfach in unserem Folgenverzeichnis um, da werdet ihr fündig werden. Wir gehen direkt rein. Ich habe es eingangs schon kurz angerissen. In unserem gemeinsamen Vorgespräch habt ihr beide sehr klar gesagt, Factoring und Kreditversicherung, das ergänzt sich. Bernd, inwieweit kann ich denn durch die Kombination dieser beiden Instrumente einen Mehrwert schaffen? Denn wenn ich drüber nachdenke oder der Unternehmer, dann denke ich mir, ich habe als Unternehmen entweder den Bedarf Liquidität oder eben Absicherung. Da will ich doch nicht noch Geld für eine zusätzliche Lösung hinlegen, die ich in meinem Empfinden vermeintlich gar nicht benötige.
Ja, herzlichen Dank für die Frage, Isabel Alessa. Also aus Sicht eines Factorers unterscheiden wir immer zwei mögliche Lösungsansätze. Das sogenannte Einvertragsmodell, sprich der Kunde hat nur einen Vertrag mit einem Factorer, oder ein Zweivertragsmodell, der Kunde hat einen Vertrag mit einem Factorer und eben einen zweiten Vertrag mit einem Kreditversicherer. Aus Sicht eines Factorers, insbesondere hier in Deutschland, kaufen wir Forderungen nur an, die kreditversichert sind, denn wir tragen immer zu 100% das Ausfallrisiko. Wir hier in Deutschland haben nur die Möglichkeit, echtes Factoring, also mit einer 100%igen Übernahme des Delcredere-Risikos anzubieten. So, und daher brauche ich ein Kreditlimit. Entweder ich besorge mir das Kreditlimit selbst, das Kreditlimit auf den Debitor, auf den Kunden unseres Factoring-Kunden. Ich besorge mir das Kreditlimit selbst in einem sogenannten Einvertragsmodell, in dem der Factor eben eine WKV abgeschlossen hat. Oder im Zweivertragsmodell, der Kunde bringt die WKV eben mit und bringt die Limite selbst mit. In beiden Fällen ist eins entscheidend, ich brauche ein Limit gegen den Debitor, um die Forderung ankaufen zu können. Und das ist dann eben die Frage, was ist die sinnvollere Kombination? Versichere ich selbst oder versichert es der Kunde selbst? Und da gibt es eben unterschiedliche Ausprägungen, warum es sinnvoller oder nicht sinnvoller ist, den einen oder anderen Weg zu gehen. Da sollte man im Einzelfall genauer drauf eingehen. Das ist aber mal die grundsätzliche Ausgabe. Mhm. Es gibt in vielen Geschäftsmodellen oder in vielen Gesprächen Sinn, ein Zweivertragsmodell zu befürworten, immer dann, wenn die Limite auf die Debitoren nicht zu 100% in allem Ausmaß vorhanden sind. Wenn dort immer Engpässe sind, wenn es Gespräche gibt, wenn es Nachverhandlungen geben sollte, dann ist aus meiner Sicht ein Zweivertragsmodell immer die sinnvollere Lösung als ein Einvertragsmodell.
Mhm. Du sagst jetzt also sehr, sehr klar, ich schaffe in vielen Situationen einen Mehrwert, wenn ich Factoring und Kreditversicherung kombiniere. Jens, mal bei dir nachgefragt, wie schaust du denn drauf? Macht ihr nicht lieber Geschäft, ohne euch auch noch zusätzlich mit einem Factor auseinandersetzen zu müssen?
Gute Frage, muss ich kurz ausholen. Bin ja jetzt auch schon ein paar Jahre in der Branche und aus meiner Sicht hat sich das tatsächlich verändert. Ich bin aufgewachsen in der Kreditversicherung in einer Welt, wo es eigentlich primär nur um die Absicherung von Forderungen ging. Das hat sich aber auch, weil Kunden informierter geworden sind, weil Dinge eher miteinander vernetzt laufen, durchaus verändert. Das heißt, die Bedarfslage ist einfach anders geworden und wir haben immer noch Kunden, die nutzen nur die Kreditversicherung als Absicherungsinstrument, aber es wird immer stärker auch die Verbindung zur Finanzierung gesucht. Und deswegen glaube ich, dass wir in der Beratung auch der Unternehmen darauf zwingend auch achten müssen, ist es nicht auch vielleicht aktuell oder perspektivisch ein Thema, aus diesen abgesicherten Forderungen Liquidität zu schaffen, sprich eine Finanzierung aufzusetzen. Ja, das ist komplizierter als die klassische Kreditversicherung. Insofern hast du recht. Die Frage ist durchaus berechtigt. Ist es nicht einfacher, nur die Kreditversicherung zu verkaufen? Aber wenn du final bei diesem Unternehmen auf lange Sicht ja als Anbieter platziert bleiben möchtest, dann musst du in das Thema rein. Und insofern lohnt es tatsächlich, diese Fragen mit dem Kunden zu teilen und nicht mit Lösungen ums Eck zu biegen.
Ihr sagt beide oder ihr unterstreicht beide nochmal das, was ich ja eingangs auch schon erwähnt habe, man sollte kombinieren. Wenn ich mich davon überzeugen lasse, wie komme ich denn dann konkret zu einer Kombination dieser beiden Produkte? Weil ich als Unternehmer ja erst einmal unbedarft im besten Sinne hineingehe und entweder einen Factoring-Vertrag oder eine WKV angehe. Ich komme ja vielleicht gar nicht drauf, den jeweils anderen Service mitzudenken. Deswegen die relativ naive Frage, macht ihr da schlicht Werbung füreinander?
Ja, definitiv ja. Also ein guter Berater, ein guter Verkäufer sollte erkennen, wo der Bedarf des Kunden ist. Sind wir bei einer Firma, die definitiv keine Liquidität braucht, sondern eben nur einen Absicherungsbedarf hat, dann werden wir die WKV empfehlen und eben einen Tipp an einen unserer Kooperationspartner, in dem Fall Allianz Trade, geben. Ist Liquiditätsbedarf da, spricht vieles für Factoring, dann schaut man eben, wer sind die Debitoren? Sind es 2, 3 große Top-Unternehmen, wo jede Limiterfrage sich gar nicht stellt? Dann werden wir über ein Einvertragsmodell reden und den kürzesten und einfachsten Weg gehen. Hat er aber eine breite Streuung von Tausenden von Debitoren, manche besser, manche schlechter, hat selbst vielleicht Informationen über die Debitoren, die er gerne mit dem Kreditentscheider über das Limit teilen möchte. Sind sonstige Themen vorhanden, Risikovorrechnungsstellung beispielsweise oder auch im stillen Factoring gibt es Konstellationen, wo ich die Forderung vielleicht zurückkaufen möchte, bevor ich ins Inkasso gehe. Dann empfehlen wir klar einen Abschluss einer WKV und empfehlen eben hier ein Zweivertragsmodell und da wird der Tipp von uns kommen. Und ich hoffe auf der anderen Seite genauso, Jens.
Auf jeden Fall ist es auch so, dass die beiden Produkte ehrlich gesagt zu teuer sind, um sie abzuschließen, ohne dass du einen Bedarf dafür hast. Ne? Also es ist wirklich so, dass wir an diesen Gesprächen herausarbeiten, wo der Mehrwert ist. Und wenn kein Mehrwert für die Kombination beider Produkte da ist und die Finanzierung klar im Fokus steht, dann ist es genau, wie Bernd beschreibt, auch für uns wichtig zu sagen, wir ordnen einen Rückzug an und gehen in eine Empfehlung für ein Factoring rein. Es ist aber wirklich so, dass die beiden Sachen super zusammenpassen und wir häufig in diesen Beratungssituationen, die wir auch ab und zu gemeinsam haben, weil natürlich die Dienstleistungen so nah beieinander sind, dass man sich oftmals auch trifft, nicht zwingend körperlich, aber zumindest thematisch, dass wir oftmals dann die Dinge versuchen, mit dem Unternehmen herauszuarbeiten. Wo willst du denn hin? Was ist deine perspektivische Ausrichtung? Was ist deine Strategie? Und brauchst du eventuell gegebenenfalls beide Produkte, um dich zukunftsfähiger aufzustellen. Und das macht unglaublich viel Spaß, weil da steckt eine ganze Menge auch an Mehrwert für Unternehmen drinnen, sich für die Zukunft gut aufzustellen.
Okay, also ich sehe schon, wenn ich direkt mit euch spreche, dann denkt ihr das auf jeden Fall mit. Wie ist es denn, wenn ich mir als Unternehmer erstmal Rat hole bei einer vorgelagerten Beratung, bei einem Makler? Wie gut sind die denn aufgestellt in dieser Sache? Denken die Kombination auch mit, Bernd?
Gute Berater, gute Makler sollten das auf jeden Fall tun. Gerade in Deutschland im Kreditversicherungs-Factoring-Bereich, die Makler kennen im Zweifelsfall beide Produkte und können auch beide anbieten. Bei den Unternehmensberatern ist ab und zu noch der Fokus mehr auf der Finanzierung, vielleicht weniger auf der Absicherung und im zweiten Step an den Gedanken der benötigten Limite. Aber ich denke schon, dass wir auch genügend Werbung und genügend Schulung und genügend Aufklärung betreiben, die Berater und die Vermittler hier in Deutschland über beide Lösungen aufzuklären.
Vielleicht von meiner Seite noch ergänzt, die Welt ist wirklich bunt. Ne? Also wir haben bei Allianz Trade mehr als 1000 aktive Vermittler, mit denen wir zusammenarbeiten. Und da hast du natürlich auch verschiedene Stärken und auch Schwächen im Bereich dessen, was du für Empfehlungen siehst und auch mitbekommst. Und ich glaube, da ist es entscheidend, diesen Mehrwert auch im gemeinsamen Gespräch mitzubringen, wo wir diese Kompetenz, die der Makler, der Vermittler hat, unterstützen. Oder wenn er sie vermeintlich nicht hat, sie quasi als auch Anbieter mit reinbringen in die Gespräche. Aber generell ist es so, wie Bernd sagt, viele, viele Experten in diesem Geschäft finden auch in diesem Bereich statt und die suchen natürlich wirklich schon intelligent nach Lösungen, die für den Kunden passen, ja.
Gibt es denn Konstellationen oder Gegebenheiten, Voraussetzungen, in denen es einfach nicht möglich ist, die Umsetzung eines der eben diskutierten Modelle auch zu gewährleisten oder wo es sehr, sehr schwer ist, das möglich zu machen?
Unmöglich oder schwer fällt mir ehrlich gesagt jetzt keine Kombination an, den ergänzend oder anbieten kann man es immer. Es gibt eben die Fälle, wo die Frage ist, gibt es einen Mehrwert für ein Zweivertragsmodell? Und wenn es eben keinen gibt, dann sollte man es auch nicht tun. Mhm. Aber grundsätzlich machbar ist es eigentlich immer. Mir fällt keine Konstellation ein, wo es nicht passt.
Mir auch nicht, weil einfach es geht in beiden Fällen um Forderungen, um B2B-Forderungen. Und die werden von dem Faktor finanziert und von uns abgesichert. Von daher ist es wirklich so, dass das Fokus-Klientel das gleiche ist. Und insofern, ja, ich teile das, was Bernd sagt, sehe da auch keinen grundsätzlichen Ausschluss, den wir da hätten.
Okay, ich sehe schon, also ihr seid nicht abzulenken von eurer Grundhaltung, das finde ich ja sehr schön. Bernd, was ich aber schon gern noch wüsste, in einem Zweivertragsmodell, das muss man auch ganz klar sagen, habt ihr schon mehr Arbeit. Wie ehrlich bist du da, wenn du sagst, ich empfehle das trotzdem? Also beziehungsweise bringt euch so ein Modell auch was oder ist es nur Zusatzaufwand und du sagst, naja, mache ich halt zähneknirschend für den Kunden?
Da bin ich mal ganz, ganz ehrlich. Wir als Aktiengesellschaft, als Bank haben ja laut Gesetz schon eine Gewinnerzielungsabsicht. Und allein aus dem Gedanken heraus, immer dann, wenn ich im Zweivertragsmodell mehr Limite zur Verfügung stellen kann, habe ich als Factorer die Möglichkeit, mehr Forderungen anzukaufen und daraus eben mehr Zinsen zu generieren. Allein aus dem Gedanken heraus würden wir immer, aber wirklich immer ein Zweivertragsmodell empfehlen, wenn ich daraus mehr Limite generiere. Also es ist eine ganz einfache und klare Entscheidung, rein aus unserer Gier an Zinseinnahmen getrieben. Ein zweiter, genauso wichtiger Punkt ist es aber auch, wenn es dann mal zu der Ablehnung kommt und eben nicht alle Limite gezeichnet werden können, bin ich ein großer Freund davon, dass der Entscheider eben nicht der Faktor oder dass der Gesprächspartner der Entscheider ist und nicht der Faktor. Im Zweivertragsmodell verhandle ich eben die Limite direkt mit dem WKV, mit der Kreditversicherung. Und wenn diese nicht machen, dann haben die auch den schwarzen Peter und müssen auch die Begründung liefern, warum sie dieses Limit nicht zeichnen. Also ich verhandle mit dem Entscheider und nicht mit dem Postboten, mit dem Faktor, der die Entscheidung eigentlich nur weiterträgt. Und das ist, ehrlich gesagt, da machen wir es uns auch gerne einfacher zu sagen, dann sprich doch mit dem Entscheider selbst und nicht mit uns, dann muss der begründen und nicht wir. Und auch immer so ein Gedanke, wenn der Finanzierer selbst, also der Faktor, auch die Limitentscheidung selbst macht, natürlich auch wiederum im Hintergrund mit einer WKV, klar, aber wenn die Diskussion über die Höhe der Limite mit dem Finanzierer erfolgt, dann ist es auch manchmal so ein bisschen, ist man da komplett ehrlich, kann ich alle Limite zeichnen oder möchte ich vielleicht mein momentanes Engagement gar nicht ausweiten, weil ich eben vielleicht auch ein bisschen Bedenken beim eigenen Kunden habe. Daher finde ich die Trennung, Finanzierung und Entscheidung über die Höhe der Limite sehr, sehr gut und würde die auch eigentlich gerne oder eigentlich immer bevorzugen.
Okay, ja, fair enough. Ich hatte ja gerade eben schon nach Konstellationen gefragt, in denen die Kombi von den beiden Services nicht funktioniert. Ich habe gesagt, nee, das gibt's auf gar keinen Fall. Ich will aber trotzdem nochmal nachfragen. Wenn ich jetzt die spezielle Konstellation habe, dass ich einen Konzern oder einen Firmenverbund habe, über den hinweg ich die Finanzierungsstruktur jetzt beispielsweise optimieren will oder indem ich mich refinanzieren muss, dann ist das ja schon sehr komplex. Kann diese Leistungskombination in solchen Sachen dann auch noch gelingen?
Dann wird es komplexer, aber ja, und vielleicht sogar noch wichtiger. Also wenn man sich mal vorstellt, ich rede über eine Firma, Unternehmen mit mehreren Gesellschaften in unterschiedlichen Ländern, dann brauche ich eine Kombination nach den rechtlichen Voraussetzungen im jeweiligen Land. Ich brauche einen Factorer, der mich in dem jeweiligen Land bedienen kann, der die Expertise, das Know-how hat, um eben Cross-Border Factoring zu betreiben. Und ich brauche einen Kreditversicherer, der im jeweiligen Land eben auch WKVs anbieten kann und Limite zur Verfügung stellen kann. Diese Herausforderung zu kombinieren ist sicherlich ein gewisser aufwendig und hat ein paar Fallstricke. Aber gerade dann, wenn ich eben die Besonderheiten der jeweiligen Märkte im Ausland mitbedienen möchte, ist eine Betreuung von einem internationalen Anbieter noch wichtiger und dass dann die Entscheidung über Finanzierungshöhe und Limit getrennt wird, eigentlich noch entscheidender. Also ja, geht und ist, glaube ich, sogar noch wichtiger als allein im nationalen Geschäft mit einem Forderungsverkäufer. Ich meine, je nach Unternehmensgröße, Allianz Trade bietet ja auch Lösungen von Deutschland heraus in unterschiedlichsten Ländern oder ähnliche Produkte, die da schon auch helfen, das zu kombinieren und einen Überblick zu behalten. Auch immer die Frage, wie die jeweilige Unternehmung aufgestellt ist. Habe ich eine dezentrale Buchhaltung? Habe ich eine nationale Buchhaltung, die für die Töchtergesellschaften mitbucht? Da gibt es Kombinationen, aber da gibt es auch Lösungen und da wird es tatsächlich noch spannender und noch sinnvoller, sich rechtzeitig drum zu kümmern.
Ja, und vor allem ist es da wiederum auch so, dass wir hatten vorhin über die Anzahl der Vermittler und Berater gesprochen. Das sind auch nicht mehr so viele an Bord, ehrlicherweise. Ne? Ja. Natürlich brauchen diese Unternehmen in dieser Gemengelage, wie sie von Bernd beschrieben worden sind, von dir anmoderiert, auch oftmals Anbieter, die international sind, die auch komplexere Strukturen besser verstehen und begleiten können. Und da reduzieren wir schon mal die Anzahl der Player im Markt deutlich auf Anbieterseite, aber auch auf Beraterseite. Und wie Bernd, du gesagt hast, jetzt geht es darum, irgendwie ein Programm zu bauen, was Cross-Border kann, was trotzdem Risikosteuerung aus Deutschland kann, was im Endeffekt den spezifischen Gemengelagen gerecht wird. Da sehen wir halt dann oft auch nicht nur das Risiko einer Forderung, also einer Rechnung, die irgendwie in sich geschlossen ist, sondern wir reden auch über ergänzende Risiken wie Fabrikationskosten, Anzahlungen gegenüber Vorlieferanten. Wir sehen Anfechtungsszenarien, die als Risiko ums Eck biegen. Also wir haben hier schon eine deutlich höhere Komplexität, die aber trotzdem in diese Landschaft passt. Das heißt, die Struktur einer solchen Situation können wir entsprechend mitperformen, um dann dem Unternehmen auch jeweils lokale Finanzierung anzubieten, weil oft ist es ja auch wichtig, dass der Cash, sprich die Liquidität, in dem jeweiligen Markt bleibt, wo die Forderungen geschrieben werden. Und das ist häufig in dieser Gemengelage eine wichtige Voraussetzung, wie wir in diese Dinge einsteigen. Und vor allem muss sich der Faktor ja auch darauf verlassen können, dass wir funktionieren. Gerade wenn du über Cross-Border sprichst, da sind ja auch rechtlich ein paar andere Themen am Start und da will der Finanzierer auch gewährleisten, dass der Versicherer zahlt, wenn es zum entsprechenden Ausfall kommt. Und da ist es schon wichtig, dass die Dinge, die wir tun, so auch rechtlich bindend sind, dass Kunde und Faktor und natürlich auch Berater in diesen Situationen davon ausgehen dürfen, es funktioniert. Wie gesagt, diese Programme kennen wir, diese Programme unterstützen wir, in die gehen wir auch im Mittelstand, der nicht ganz so groß ist, rein, um Lösungen anzubieten. Also 100 Millionen Euro Zielumsatz im Konzern reichen uns dann schon aus, um auch solche Programmierungen zu machen. Ganz viel Musik drin, ganz viel interessante Gespräche und meines Erachtens auch ein Stück weit die Story aktuell, die spielt.
Okay, also das ist durchaus komplex, das höre ich schon raus, aber nicht so komplex, dass man es nicht stemmen kann, wenn man die richtigen Anbieter hat. Verstanden?
Nein.
Jens, ich würde gern kurz noch bei dir bleiben und so ein bisschen abbiegen vom Grundthema. Ein Factoring-Vertrag wird von Investoren als Finanzierungsbaustein in jeder Transaktion irgendwie mitgedacht. Wie gut schaut's denn bei den Finanzinvestoren aus, wenn es um die Relevanz einer wahren Kreditversicherung geht?
Bernd hat schon einen Teilsatz gemacht auf die Frage vorhin, indem er gesagt hat, die schauen eher auf die Finanzierung, das ist so. Also hier sehen wir tatsächlich in einer Transaktion erstmal primär die Möglichkeit, den Kaufpreis über eine Forderungsfinanzierung quer zu subventionieren. Das ist Teil der Story, über viele, viele Jahre erfolgreich verprobt und funktioniert auch ganz gut. Und wir sind da eher Wurmfortsatz der Lösung. Das heißt, wir kommen dann irgendwann mit rauf, aber eher stolpernd als wirklich strategisch. Und ich glaube, der Mehrwert könnte auch für den Finanzinvestor sein, dass wir in dieser Due Diligence, in dieser Vorbereitung einer Transaktion extrem viel noch Mehrwert stiften können. Wir können uns ein Portfolio eines Unternehmens anschauen, wir können mal eine Forderung durch unsere Maschine jagen, Forderungsbestand durch eine Maschine jagen, um deren Wertigkeit zu qualifizieren, um auch dann dem Berater die Möglichkeit zu geben, wie viel Liquidität ziehe ich denn da raus? Weil da muss ich ja die Forderung bewerten. Und insofern würde ich mir wünschen, wir kommen etwas früher zum Tragen und dafür werbe ich halt auch in so einem Format wie heute in dem Bewusstsein, dass wir tatsächlich eher zu spät an Bord kommen. Das ist richtig.
Ja, also du wirst hier auf jeden Fall gehört, dann schauen wir mal, was in der Folge auch passiert. Ich würde gern abschließend im jetzigen Teil unseres Podcasts noch auf ein Thema zu sprechen kommen, das in der aktuellen Marktlage schon auch einfach mit Teil sein muss, diskutiert werden muss. Es geht um die Strukturierungen. Jens, ihr habt euch als Warenkreditversicherung ja über Jahre in einem schon eher, ja, fast smoothen Umfeld bewegt. Jetzt ruckelt's klar. Wie geht ihr denn damit um?
Ja, ist korrekt. Die Insolvenzen sind zurück. Wir haben ja staatlich verordnet, mehr oder weniger über einen längeren Zeitraum eine Schutzphase gehabt. Aus der sind wir raus und aus meiner Sicht sind es auch mehr als nur Nachholeffekte. Ne? Wir lesen ja täglich die Zeitung und wissen, dass das wirtschaftliche Umfeld national, aber auch international herausfordernder geworden ist. Wir haben einen immensen Transformationsdruck auf die Industrie, gerade die energieintensive Industrie. Da passiert richtig, richtig viel. Und wie in jeder Phase, die Veränderung bringt, gibt es Gewinner. Es gibt aber leider auch Verlierer. Und Verlierer heißt, dass Unternehmen entweder ja auch ein Stück weit gesteuert auf der Strecke bleiben. Über das Gläubigerschutzverfahren gibt es ja auch die Möglichkeit, eine Insolvenz im Endeffekt zu managen. Oder wenn einfach gar nichts mehr geht, werden sie abgewickelt. Und deswegen ist es momentan für uns extrem wichtig, nah dran zu sein. Wir sind ja aus der Aufstellung heraus, die wir haben, mit sehr vielen Analysten unterwegs, die auch Unternehmen direkt betreuen, begleiten und vor Ort sind. Und da ist momentan absolut mehr Hinschauen gefragt, aber nicht in Bezug auf, warum können wir Geschäfte nicht begleiten, sondern wie begleiten wir sie, indem wir die Dinge gut und richtig tun. Risikoappetit ist da. Wir haben weiterhin Lust auf Geschäft. Insofern kriegen wir es ganz gut momentan gemanagt.
Okay, also du sagst schon ganz klar, wir sind nach wie vor auch in der Situation open for business.
Absolut. Wir sind immer noch open for business. Wir wollen wachsen. Wir haben uns ordentliche Wachstumsziele gegeben. Wachsen kannst du, ganz Hinweis zum Thema, wo kriege ich Zinseinnahmen her, indem ich Forderungen ankaufe. Bei uns ist es ähnlich. Ne? Wenn ich Kreditversicherungen nicht übernehme, dann wird auch die Prämie entsprechend dahinter weniger werden. Von daher müssen wir auch Risiken zeichnen, damit wir Prämien vereinnahmen können. Und das geht nur, indem du open for business bist. Ja.
Bernd, schauen wir uns Restrukturierungen mal aus deiner Perspektive ein bisschen genauer an. Welche Sorgen habt ihr da? Welche Konstellationen seht ihr? Und vor allem auch, wie sollte ich denn als Unternehmen damit umgehen? Wann und wie kommuniziere ich richtig und vor allem mit wem auch?
Ja, die Kommunikation ist, glaube ich, hier auch eine ganz, ganz wichtige Frage. Und man darf eben in der Kommunikation nicht ganz vergessen, wenn ich an meine Stakeholder denke, an meine Finanzierer denke, dass eben der Kreditversicherer für eine hohe Anzahl meiner Lieferanten steht. Und da achten wir schon auch drauf, in zweierlei Hinsicht. Wenn wir über einen Neukunden sprechen, also über Neuengagement sprechen, wo wir im Factoring, gerade wenn man eben wie die Targobank auf die Selbstliquidierbarkeit achtet, immer offen sind, auch in Restrukturierungsfällen einzusteigen, dann achten wir schon drauf, wenn ich so einen Restrukturierungsplan, wenn ich von einem Gutachter, von einem Berater ein IDW-6-Gutachten bekomme, ist die Firma denn mit Factoring durchfinanziert und mit wem spreche ich in dieser Situation? Sind es die Banken wichtig? Ist es der neue Finanzierer, der Factor, selbstverständlich wichtig, aber was ist mit den Lieferanten? Denn wenn ich mit Factoring einsteige, bringe da eine gewisse neue Liquidität und am gleichen Tag, wo ich starte, zieht der Versicherer die Limite und alle Lieferanten steigen auf Vorkasse um. Dann ist meine Liquidität genau dorthin geflossen, wo sie auch soll, zu den Lieferanten, aber ich habe halt keinen Mehrwert. Also da ist schon auch wichtig, dass die Lieferanten eben als Sprachrohr die Kreditversicherer abgeholt werden und diesen Plan eben auch begleiten und eben eine Aussage treffen, habe ich einen Standstill, gehe ich um ein paar Prozent zurück oder ist wirklich die Gefahr eines kompletten Ausstiegs gegeben. So, das ist für uns im Neuengagement eine wichtige Größenordnung, die wir uns anschauen, auf der Kundenseite logischerweise. Genauso, wenn wir uns die Debitorenstruktur anschauen, es gibt hohe Konzentration, hohe Abhängigkeiten von einzelnen wenigen Debitoren. Auch dann haben wir einen Blick drauf, wer ist dieser Debitor, wo es eine Abhängigkeit gibt und wie ist der momentan denn geratet? Wie sehen die Versicherer diesen Debitor? Besteht eine Gefahr, dass dieses Limit kurzfristig abhanden kommt? Und falls ja und dementsprechend wir als Factorer nicht mehr ankaufen können, wie viel Prozent der Finanzierung fällt dadurch weg und wie geht es dann weiter mit unserem Kunden? Ist dann die Gesamtfinanzierung noch gesichert, trotz des Wegfalls einiger Debitoren? Das ist auch im Übrigen ein Hintergrund, warum wir sehr hohe Konzentration, sehr hohe Abhängigkeit nicht unbedingt möchten. Sondern uns ist eine breite Streuung mit vielen Debitoren immer deutlich lieber, weil dann ist eben die Gefahr gerade nicht, dass mit einer einzigen Aufhebung irgendwie 30%, 40%, 50% der Finanzierung wegfällt. Dann ist es dann halt irgendwie ein Prozentsatz, der keine große Rolle spielt. Vielleicht da noch eine zusätzliche Ergänzung als Targobank mit einer Vollbanklizenz. Wir können hier und da auch mal eine Sonderfinanzierung anbieten für Forderungen, die nicht über Limit gedeckt sind, über Limitüberschreitungen, dann eben klassisch kein Factoring, sondern über eine Globalzession, dann auch mit nicht mit 90% Vorfinanzierung, sondern maximal mit 50. Aber gerade in gewissen Krisenzeiten, denke an die letzte Automobilkrise zurück, wo eben da viele Limite gestrichen wurden, können wir einem Kunden auch mal kurzfristig, mittelfristig über so eine Krise hinweghelfen, über eine andere Finanzierungsform. Aber vielleicht auf die Eingangsfrage zurückzukommen, die Kommunikation habe ich hier alle abgeholt und zu den Stakeholdern gehört die Kreditversicherung eben auch, ist schon essentiell.
Mhm. Aber Jens, ich könnte mir vorstellen, dass ich schon als Unternehmer, dass da in die Bredouille kommt, auch ein bisschen Sorge hätte, bei euch ganz frühzeitig zu kommunizieren, damit ich einfach die Pferde nicht scheu mache.
Ich danke dir sehr für die Frage, weil ich glaube, ergänzend zu dem, was Bernd gesagt hat, ist es so, dass wir final ja immer blanko drin sind im Engagement. Also gegenüber einer Bank hat der Kreditversicherer die Forderungen versichert, aber ohne da irgendeine Sicherheit zu haben. Das heißt, wenn wir dann von solchen Situationen überrascht werden, ist es schon so, dass wir wissen, hier brennt die Hütte und jetzt was machen wir damit? Mhm. Je früher wir an Bord geholt werden, umso besser ist es möglich, das auch gemeinsam mit dem Unternehmen zu managen und zwar möglichst aus der Krise heraus zu managen. Und das ist, glaube ich, dass wir in diesen schwierigen Unternehmensphasen in der Lage sind zu funktionieren und zwar genauso, wie es notwendig ist, um eine Perspektive zu haben. Aber dafür brauchen wir zwingend eine frühzeitige Einbindung, zumindest in diesen Situationen, wo es ein bisschen um die Wurst geht. Und wenn ich eine Restrukturierung habe, dann habe ich tatsächlich ein Thema, was da geht es ums Eingemachte. Und da ist es, glaube ich, schon wichtig, dass dieses Wechselspiel, was Bernd auch angedeutet hat, wenn der Versicherer nicht mehr Limite zeichnet, gehen die Vorlieferanten nicht mehr in Zahlungsziele rein. Damit wird automatisch die Liquidität bei der Bank gestresst oder beim Faktor gestresst, der aber wiederum Kreditversicherungslimite braucht, um überhaupt ankaufen zu können. Also du hast da eine ganz, ganz enge Verzahnung dieser verschiedenen Bausteine. Und wenn du da einen Klotz rausziehst, dann fällt der Turm in sich zusammen und du kriegst dann auch nicht mehr aufgehalten. Ne? Also das ist wirklich eine Herausforderung, definitiv. Aber da ist es wirklich wichtig, frühzeitig und ja offen zu sprechen. Und dann schafft man das auch wirklich, diese Phasen, wenn sie Perspektiven haben, wieder auch zu funktionieren, zu managen.
Ja. Okay, also auf jeden Fall miteinander reden. Vielleicht noch die Nachfrage zum Thema Restrukturierung. Gibt es Branchen, die jetzt akut besonders betroffen sind und auch wie gehen die mit der Situation jetzt im Moment um?
Ja, auch das wirklich sehr spannend und auch täglich wieder aus der Presse zu entnehmen. Transformationsdruck, ich hatte es vorhin angesprochen, haben wir in verschiedenen Industrien momentan maximal. Bernd, du hattest vorhin über die Automobilkrise, die letzte, gesprochen. Ich würde über die aktuelle sprechen wollen. Da ist eine ganze Menge an Dingen, die unsere deutschen Industrie beschäftigt. Nicht diejenigen zwingend, die schon die Investitionen gemacht haben in die Zukunftstechnologie. Wobei auch nicht nur die, die es noch nicht gemacht haben. Also es ist schon eine sehr, sehr komplexe Kiste zu sagen, wer sind diejenigen, die aktuell eine besondere Challenge haben, wer sind es, die es nicht haben. Da ist oftmals der Blick hinter die Kulissen wichtig, die Gespräche vor Ort, die Gespräche mit den Unternehmen. Aber ich glaube, wichtig ist das Thema Transformationsdruck, energieintensiv. Da kriegst du relativ schnell eine Schnittmenge zu denen, die die Themen haben. Ja.
Mhm. Jetzt hatte ich dich vorher ganz allgemein gefragt, ihr seid Open for Business, seid ihr auch in all diesen Branchen noch Open for Business?
Ja, ja. Okay. Klares Ja, genauer hinschauen, definitiv. Aber da ist es wirklich so, nochmal auch die Antwort in diese Richtung, dass wir als Company entschieden haben zu wachsen. Das geht nur, wenn du auch Open for Business bist. Wir haben keine Branchen, die wir in der Kreditversicherung derzeit als Ganzes rausnehmen. Insofern, klar, gute Rückversicherung mit der Allianz im Hintergrund, haben wir eigentlich alle relevanten Hausaufgaben gemacht, um auch diese Situation für unsere Kunden so zu besetzen, damit wir weiterhin funktionieren können.
Mhm. Bernd, wie schaut es bei euch aus? Gibt es Sachen, wo ihr sagt, oder lassen wir auf jeden Fall die Finger von?
Nicht aus wirtschaftlichen Gründen. Es gibt Branchen eben wie die Baubranche, die Abschlagsrechnungen oder Maschinenbau, die Abschlagsrechnungen, Teilzahlrechnungen im Faktorieren, die wir nicht factoren können, einfach aus dem Geschäftsmodell heraus. Aber aus der wirtschaftlichen Situation heraus gibt es keine Ausschlusskriterien und wie schon mal erwähnt, eigentlich ganz im Gegenteil. Ne? Factoring eben mit Fokus auf die Werthaltigkeit der Forderungen, wo zumindest für uns die Bonität zweitrangiger ist und die Werthaltigkeit der Forderungen unser Hauptmerkmal bei einer Kreditentscheidung ist, sind wir gerade sehr gut aufgestellt in Branchen, die sich in einer Transformation, Krise, Veränderung befinden, weil dort wird Liquidität benötigt. Hm. Wenn es eben die Werthaltigkeit der Forderungen hergibt, sind wir als Factorhaus sehr gerne bereit, hier die nötige Liquidität auch bereitzustellen, um die Transformation zu begleiten. Also für uns sind Branchen in der Veränderung, ich will nicht Krise nennen, aber in der Veränderung, in der Transformation eigentlich sehr, sehr interessant und sehr spannend. Und wir versuchen, die auch zu akquirieren, um ehrlich zu sein.
Jetzt haben wir relativ lange über das Thema Restrukturierung geredet. Deswegen, Bernd, ich würde dich abschließend bitten, nochmal ganz kurz und prägnant zusammenzufassen, warum ich als Unternehmer zumindest in meine Überlegungen einbeziehen sollte oder muss, vielleicht sogar Factoring und Kreditversicherung zu kombinieren.
Kurz und prägnant, Trennung von Finanzierung und Limitentscheidung, verhandeln mit dem Entscheider und nicht mit dem Postboten. Das sind für mich zwei prägnante Vorteile, die ich immer in Überlegungen hereinbeziehen würde. Mache ich es zwei oder mache ich ein Vertragsmodell?
Okay, verstanden. Danke auch für die doch sehr kurze und prägnante Antwort, genauso wie ich mir das vorgestellt habe. Bernd, Jens, wir haben heute sicher mitgenommen, dass es ganz gut klappen kann, Factoring und die Kreditversicherung zu kombinieren und dass ich damit als Unternehmer nicht ein unnötiges Services einkaufe, sondern echten Mehrwert generiere. Deswegen vielen Dank für die Erklärungen, für eure Zeit und die klaren Aussagen und natürlich weiterhin viel Erfolg an euch beide.
Herzlichen Dank.
Danke dir.
Ja, und liebe Hörer, schön, dass ihr auch wieder dabei wart und natürlich gerne bis zum nächsten Mal bei WhatsApp Corporate Finance.
Musik, What's the Angle und What a Wonderful Day von Shane Ivers. www.silvermansound.com